Ich möchte ganz kurz noch auf letzten Sonntag zurückkommen, wenn ich da dran denke, an die Leute, die da vorne gestanden sind und wie sie über ihren Glauben geredet haben und was sie bewegt hat dazu, sich taufen zu lassen. Da bin ich nach wie vor beeindruckt. Also ich möchte euch nochmal ganz herzlich danken, allen, die jetzt da sind, das gehört. Also ich bin sehr berührt von dem. Und es ist ja um die Nachfolge Jesus nachgegangen und heute könnte man sagen, ist das wie ein bisschen Fortsetzung. Nachfolge 3D, das Thema an sich, so habt ihr wahrscheinlich noch nie gehört. Und die Begriffe Dienen, Demut, Disziplin sind wahrscheinlich nicht die, die euch ein Lächeln auf die Lippen zaubern oder euch vom Stuhl reissen. ja, ist das Werbung für den Glauben an Jesus? Dienen, Demut, Disziplin, das tönt nach Arbeit, Schweiß und Tränen, mühsam, Zähne zusammenbeissen. Und, eben, nicht so einfach. Aber, das ist mein Anliegen und mein Ziel heute, dass ihr heute nach dieser Predigt anders über das Dienen, über Demut und Disziplin denkt. Und den Eindruck habt, cool ist das. Genau. Wir können ja dann nachher darüber reden, ob das so rausgekommen ist oder ob es immer noch gleich ist wie jetzt am Anfang. Als ich dann reingekommen bin, habe ich die Informationen angeschaut. Ich schaue dann etwa da hinten durch, ob es Sachen hat, die schon abgelaufen sind. Und dann habe ich da das Info-Dings gesehen. Es ist eine Info-Zeitschrift von der Viva Kirche Schweiz. Die kommt einmal im Monat raus. Das kann ich jetzt da gerade auch sagen. Aber was mir gefallen hat, ist, es geht allein durch Gottes Geist, steht da auf dem Titel. Und dann da unten links steht Jesus nachfolgen. Jesus nachfolgen ist das Beste. Wie wenn das für die heutige Predigt gemacht worden wäre. Also könnt ihr mal schauen und lesen. Wir haben drei Punkte. Dienen, Demut, Disziplin. Ich fange an mit dem Dienen. Und bei der Disziplin, dort bleiben wir am längsten. Weil das ist ja vielleicht das, was uns am meisten Schwierigkeiten macht. Und vielleicht habt ihr noch gar nie eine Predigt gehört über Disziplin. Ich einmal nicht. So. Jetzt gehen wir ins Dienen. Und da ist ein Abschnitt, wo mir oft im Bewusstsein ist, wenn ich an das Dienen denke, wo Jesus gesagt hat, ihr wisst, dass die, die als Herrscher gelten, ihre Völker unterdrücken und ihre großen Gewalt gegen sie ausüben. Bei euch sei es nicht so. Im Gegenteil, wer unter euch groß werden will, sei euer Diener. Wer unter euch der Erste sein will, sei euer Knecht. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Nachfolge, nachfolgen heißt ja, Jesus geht voraus, mir folgt nach. Und wenn wir als Nachfolger, wenn es da ums Dienen geht, dann ist eigentlich Voraussetzung oder selbstverständlich, dass der, der uns vorausgeht, dass der dient. Dass der uns vorausgeht, dass der Demut verwirklicht in seinem Leben. Dass der uns vorausgeht, Disziplin verkörpert. Und bei Jesus ist das selbstverständlich der Fall. Dienen gibt es verschiedene Arten. Es gibt drei Begriffe. Diakoneo oder Diakonia. Wir haben das deutsche Wort Diakonie da dazu. Denn Duloio heisst Dienen oder Dulos heisst Sklave. Die einen kennen den Begriff von einem Schiff, von OM, wo Dulos heisst. Und dann gibt es noch Liturgeo. Da kommt das Wort Liturgie her. Das hat zu tun mit Gottesdienst. Jetzt Diakonia oder Diakoneo, das bedeutet dienen, das wird meistens in der deutschen Übersetzung mit dienen übersetzt, bedeutet einen Auftrag ausführen. Ein Diakon ist ein Beauftragter und der handelt mit einer gewissen Autorität von dem, der ihn beauftragt.
Ich habe gelesen, von einem guten Diakonos erwartet man Pflichtbewusstsein, Zuverlässigkeit und Schnelligkeit. Aha, Effizienz ist schon dort mal ein Thema gewesen. Genau. Denn das Zweite, Duloio Dulos, heisst eigentlich auch Sklave. Es wird in der deutschen Übersetzung entweder mit Knecht übersetzt oder mit Sklave. Es ist totale Abhängigkeit vom Herr und Hingabe, ausgedrückt mit dem. Und jetzt in der Bibel gesehen, tut sich zum Beispiel Paulus oft als Doulos Christi bezeichnen. Ein biblischer Doulos Diener, der hat eine nähe Beziehung zu seinem Herr. Eine Ehrbeziehung. Denn was Liturgie anbelangt, das ist heute jetzt bei uns weniger ein Thema. Es gibt da drei Stellen im Neuen Testament mit dem Wort, also nur drei. Wer das möchte, genauer nachlesen. Ich habe hier ein Skript ausgedruckt, das gibt es immer, oder man kann es dann auch abladen, nachher zusammen mit der Tonversion von der Predigt kann man bei uns im Internet abladen. Jetzt gehen wir nochmal zu dem Wort, wo Jesus gesagt hat. Welchen Begriff braucht er? Ihr wisst, dass die, die als Herrscher gelten, ihre Völker unterdrücken und ihre großen Gewalt gegen sie ausüben. Bei euch sei es nicht so, im Gegenteil. Wer unter euch groß werden will, sei euer Diakon. Wer unter euch der Erste sein will, sei euer Doulos. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich diakonisch dienen zu lassen, sondern um diakonisch zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Jesus hat den Dienst 100% gelebt. Bis aufs Ganze, bis zum Schluss. Und er hat die Hingabe von seinem Leben als Dienst verstanden. Als einer, als ein Diakon, der im Auftrag von seinem Vater handelt und das alles für uns tut. Das Dienen, ja, wie sehen die das? Denken die, ja gut, muss ich jetzt das auch oder sollte ich das auch? Wenn ihr euch schon vorgenommen habt, vielleicht zum Beispiel auf ein neues Jahr, anfangs neues Jahr, ich möchte ein bisschen mehr das, ich möchte ein bisschen mehr dieses, habt ihr gemerkt, dass das meistens nicht funktioniert. Es gibt einen Boden und der Boden, der wird, da kommt Samen rein. Und wenn der Samen aufgeht, wächst eine Pflanze. Und das Dienen ist eben auch so eine Pflanze. Es gibt einen Boden, wo das Dienen drauf wächst. Der Boden besteht einerseits in dieser Beziehung zu Gott. Wir haben gesungen im Lobpreis, ich liebe deine Nähe. Genau, dort daraus kommt das. Aus der Nähe zu Gott, aus der Nähe zu Jesus. Wenn du erlebst, dass du bei Gott angenommen bist, dass Gott dich liebt, dass er dich segnet als dein Kind, dass er dich reich beschenkt, dann wirst du frei, um von dem Reichtum etwas weiterzugeben an andere. Wenn du aber im Defizit lebst, wenn du selber zu kurz kommst, wenn du selber zu wenig hast, hast du nichts zum anderen geben. Für mich ist es ein bisschen so, reich ist nicht, wer viel hat, reich ist, wer viel kann geben. Und in Gott ist ganz wichtig, das ist nicht egoistisch, das ist nicht heilsegoistisch, sondern wir brauchen das, dass wir reich beschenkt sind, dass wir erfüllt werden von Gottes Nähe oder von seinem Geist, von seiner Liebe, von seiner Gnade und von dem geben wir weiter. Geistliche ja, wenn wir so den Reichtum haben, dann müssen wir durch das Dienen nichts erreichen. Wir müssen nicht andere manipulieren. Wir müssen nicht so dienen, dass die jetzt uns danken müssen. Und wenn die nicht danken, sind wir frustriert und werfen den Bettel an. Weil wir sind ja reich beschenkt. Ja, genau. Wir sind frei. Das ist so cool im Fall. Dann geistliche Hygiene. Wir brauchen, das ist nicht ein für alle Mal, haben wir jetzt einfach mal die Beziehung und das läuft, ist gut. Vor 10 Jahren war das mal. sondern wir brauchen immer wieder eine Erneuerung, eine Neuerfüllung, dass das lebendig bleibt, dass das kräftig bleibt. Darum suchen wir immer wieder die Nähe. Wenn wir das haben, dann brennen wir nicht aus. Und sonst, wenn wir die Erfüllung nicht überkommen, brennen wir aus. Wir haben und gehen, bis wir nichts mehr haben. Und dann ist leer. Denn Gottes Geliebter oder Gottes Geliebte, wenn ich erlebe, dass ich Gottes Geliebte bin, oder du erlebst, dass du Gottes Geliebte bist, hast du die Anerkennung, die du brauchst. Du hast alles, was du brauchst zum Leben und dass deiner Seele gut geht. Das hilft dir, dass du dienen kannst, ohne co-abhängig zu sein. Du bist nicht abhängig von der Anerkennung der anderen, sondern du bist frei und kannst gehen aus deinem Reichtum raus. Und das ist etwas Schönes. Für dich selber und für deine Nächsten, die das dürfen geniessen von dir. Hä? Findet ihr nicht auch? Also ich finde, das ist etwas Schönes. Und so funktioniert eigentlich das ganze Reich Gottes und funktioniert die Gemeinde. Gehen wir zum Zweiten, zu der Demut. Da sagt Jesus in Matthäus 11, 29, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Ein zweiter Vers in Jakobus 4, 6, Gott widersteht den Hochmütigen, doch den Demütigen gibt er Gnade. Wie am Anfang angetönt, wenn wir Jesus nachfolgen, sind wir darauf angewiesen, dass der, wo wir folgen, das, was er möchte, von uns selber verkörpert. Und Jesus verkörpert Demut. Ich bin von Herzen demütig. Und dem Demütigen gibt Gott Gnade. Vielleicht gerade kurz zu dem, nachher gehen wir noch zu dem. Demut ist wie eine Tür, die offen ist für Gottes Segen. Hochmut macht zu. Ein Hochmütiger, ein Stolzer sagt, ich habe alles, ich brauche nichts. Ich bin selber stark, gross, ich kann es, bin besser als andere und so weiter. Das macht zu. Da brauchst du Gottes Hilfe nicht, du bist nicht angewiesen auf sein Segen, du weißt es so oder so besser. Genau. Also wenn du hochmütig bist, ist dir nicht zu helfen. Ja? In verschiedener Hinsicht. Was Jesus da sagt, ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Das Wort heisst Anapausis, da kommt Pause drin vor. Das heisst, du machst mal Pause, du kommst wirklich zur Ruhe. Und da drin ist auch eine Regeneration, Wiederbelebung von deiner Seele. Was ist Demut? Ich habe das immer so, als junger Christ, Demut, ja, schwach und das ist nichts Schönes. Also für mich ist das Wort höchst unattraktiv gsi. Vielleicht für euch auch noch. Und ich habe irgendwie im Verlauf der Jahre das Wort ein bisschen anders definiert, als ich es etwa gemeint habe. Und das ist jetzt so meine, das ist jetzt so meine Definition. Also das ist nicht, das müsst ihr dann schauen, dass das Wort Gottes steht da wesentlich drüber. Aber einfach zu dem bin ich mal gekommen. Ihr könnt euch überlegen, ob das etwas ist, wo ihr auch sehen könnt. Demut ist das Bewusstsein, von Gott in allem abhängig zu sein. Demut ist der Mut, sich ganz auf Gott zu verlassen und sich ihm anzuvertrauen. Geistliche Demut lebt aus Gottes Fülle und Gottes Kraft. Einerseits ist Demut etwas, kann man sagen, Schwaches. Wer demütig ist, weiß, ich brauche Gott. Wer demütig ist, weiß, ich habe es nicht im Griff. Ich brauche seine Hilfe, ich brauche seinen Segen, ich brauche seine Fülle, ich brauche seinen Geist, ich brauche seine Liebe, ich brauche seine Vergebung. Das kann ich alles nicht selber. Demut ist aber auch stark. So ein Leben wird gestärkt. Da ist Kraft. Da ist Segen. Und da ist Mut. Wirklich Mut, sich Gott anzuvertrauen. Aus dem Boot steigen, Jesus auf dem Wasser entgegengehen. Das ist auch Demut. Und dann die Demut, die Türen öffnet für Gottes Fülle und Gottes Kraft. Ich finde Demut darum etwas sehr Schönes. Man hat herausgefunden, dass die Eigenschaft Demut positive Wirkungen hat im Leben. Schutz vor Todesangst. Man hat herausgefunden, dass demütige Menschen existenzielle Bedrohungen weniger bedrohend erleben als Leute, die nicht demütig sind. Wahrscheinlich, weil demütige Menschen nicht nur ihr eigenes Potenzial sehen, sondern sich auf etwas Größeres verlassen, als sie sind und darum mehr Kraft bekommen. Sie treffen auch bessere moralische Entscheidungen. Man hat herausgefunden, dass sie unter Stress weniger zu fragwürdigem Verhalten neigen. Weil demütige Leute gelernt haben, in der Abhängigkeit von Gott zu leben. Und das hebt dann auch in der Krise. Dann haben sie eine höhere Toleranz. Sie haben weniger Vorurteile gegenüber anderen und sie sind offener gegenüber fremden Kulturen. Weil eine demütige Person kennt sich selber gut, kennt seine eigenen Grenzen, kennt vielleicht seine Abgründe, hat erlebt, dass Gott vergibt und hilft und darum hat das eine Auswirkung darauf, wie eine demütige Person andere Menschen sieht. Dann hilft Demut, auch gesündere Beziehungen zu haben. Man ist nicht darauf angewiesen, möglichst viel egoistisch, narzisstisches Verhalten an den Tag zu legen, um das überzukommen, was man braucht, sondern im Gegenteil, man hat ja das von Gott bekommen und kann anderen empathisch begegnen. Das sind alles Sachen, da könnte man noch länger drauf eingehen. Dann bessere Lernfähigkeit. Scheinbar sind demütige Leute offener für Feedbacks und offener für persönliches Wachstum. Also ich finde Demut eine richtig super gute Eigenschaft. Denn ein Ich, ein Ego, wo in Gott ruht. Man hat sich der Realität gestellt, dass man Gott braucht. Man kennt seine Grenzen, vielleicht seine Schwachheit, vielleicht seine Abgründe und hat erlebt, wie Gott sich positiv zuwendet. Und darum sind demütige Leute offen für positive Kritik oder offener als andere. Sie haben mehr Aufmerksamkeit für andere und das heisst da, sie sind auch offen für größere Zusammenhänge. Und auch da wieder, Demut wächst auf einem Boden. Demut kann man nicht einfach sagen, ich bin jetzt demütig, sondern wenn ich die Annahme von Gott erlebe. Aber wenn ich die Würde aus Gott überkomme, wächst Demut. Wenn ich die Erfüllung erlebe von Gott. Übrigens, Defizit killt Demut. Defizit killt aus Dienen und Defizit killt Disziplin. Das ist dann 4D, also das D ist dann nicht konstruktiv, sondern das killt alles andere. Demut ist auch eine Frucht, die eben wächst. Demut ist nicht Wurzeln, sondern das Ergebnis. In Bezug auf Beziehungen ist Demut anziehend, weil sie Sicherheit ausstrahlt. Unechte Demut lebt aus dem Defizit und ist oft manipulativ oder bedürftig. Und dann machen wir eher so, dann ziehen wir uns zurück. Gehen wir zu der Disziplin. Da haben wir das Video gesehen von Paris. Sport, Leichtathletik, Wettkampf, Anstrengung, Goldmedaille, Sieg. Da habe ich eine persönliche Geschichte damit. Als Schüler in der Schulzeit habe ich Leichtathletik gemacht, bin an Wettkämpfe gegangen. Wir hatten eine gute Truppe. Wir waren kantonal teilweise Spitze. Also, ich weiß, wie es sich anfühlt, zuoberst auf dem Siegpodest zu stehen. Das ist ein schönes Gefühl. Auch jetzt noch, wenn ich. Ich schaue noch gerne Leichtathletik und kann das mitfühlen, wenn man im Startblock ist und wartet und dann der Schuss und dann aus, los geht's. Ist ein cooles Gefühl. Warum ihr noch nie etwas von mir als Sportler gehört habt, ist wegen dem. ich hatte zu wenige Vision für einen Sieg. Ich habe mir das viel zu wenig ausmalen können, was das ist, wenn man Schweizer Meister ist oder auf europäischer Ebene oder noch weiter gut wäre. Ich habe mir das nicht erträumt. Sondern wir haben von unserem Talent gelebt und irgendwann hätte man dann mal seriös anfangen zu trainieren. Und dann bin ich ausgestiegen. Zu wenig Disziplin, ja? Genau. Darum ist da aus meiner Sportlerkarriere nichts geworden. Was ja im Nachhinein gesehen vielleicht auch gar nicht so schlimm ist. Genau. Der Paulus schreibt im 1. Korinther 9, denkt daran, dass alle wie in einem Wettrennen laufen, aber nur einer den Siegespreis bekommt. Lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Jeder Athlet übt Disziplin. Er tut das allerdings, um einen Preis zu erringen, dessen Wert verblassen wird. Wir aber tun es für einen ewigen Preis. So halte ich mir stets das Ziel vor Augen und laufe mit jedem Schritt darauf zu. Ich kämpfe wie ein Boxer, aber nicht wie einer, der ins Leere schlägt. Mit der eisernen Disziplin eines Athleten bezwinge ich meinen Körper, damit er mir gehorcht. Sonst müsste ich befürchten, dass ich zwar anderen gepredigt habe, mich danach aber womöglich selbst disqualifiziere. Disziplin ist auch etwas, wo auf einem Boden wächst. Disziplin ist Erfolg von etwas, wo die Disziplin vorausgeht. Und zwar können wir jetzt hier vergleichen Sport und das Leben mit Gott. Ihr seht, Vision, Werte, Opferbereitschaft, Alltagsentscheidungen im Sport und im Leben mit Gott. Eine Vision, eine Sicht, ein Sinn. Für was mache ich das? Was ist Begründung? Ein Sportler will ja weiterkommen, Leistung bringen, will vielleicht gewinnen, sieht vielleicht die jubelnde Menge vor sich, wenn er eben auf dem Siegespodest steht. Der Paulus redet auch davon, ich will Christus gewinnen. Er hat das Bild von der Ewigkeit mit Augen. Christus ist mein Leben, Sterben mein Gewinn. Das ist seine Vision, die brennt in ihm. Und das hat Auswirkungen auf sein Leben. Dann gibt es Werte, die mit dieser Vision verbunden sind. Ein Sportler, der will Exzellenz, der will aus sich herausholen, was drin ist. Es gibt vielleicht auch andere, die wollen Perfektion, dass sie den Speer wirklich in der perfekten Art und Weise abwerfen, der in der perfekten Flugkurve fliegt und darum die optimale Weite erreicht. Sie trainieren Durchhaltevermögen, vielleicht im Mannschaftssport, auf Fairness. Unsere Werte sind Liebe, Freude, Frieden. Und das ist eine Frucht vom Geist. Wenn wir wieder aus dieser Nähe von Gott leben, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut, Selbstbeherrschung, Disziplin. Das ist eine Frucht vom Geist. Opferbereitschaft. Wenn ein Sportler der Olympischen Spiele den ersten Platz erreichen will, muss man ihm nicht sagen, du kannst nicht einfach die ganze Zeit rumliegen und nie trainieren. Du kannst nicht immer nur McDonald's-Food essen. Zu Nacht um 2 ins Bett und am Morgen um 6 die Taumeln zum Nest auskriechen. Das ist für den Sportler ganz klar. Der ordnet sein Leben dem Ziel unter. Und da muss nicht jeden Tag einer sagen, du weißt was, gestern hast du schon nicht, vergessen auch nicht, heute solltest du mal wieder. Wenn man das etwa muss sagen, ist es nicht wirklich ein Sportler. Genau. Und als Christ, wenn ich brenne für die Vision, wenn die in mir lebendig ist, hat das wirklich auf mich, hat das Folgen. Das wird man sehen. Auch in den Alltagsentscheidungen. Eben ein Sportler ist so, dass das passt auf seinen Trainingsplan und dass das passt zeitlich auf die Olympiade. Seine ganze Lebensgestaltung wird dem untergeordnet, sein Schlaf, alles tut er dem unterordnen. Und wer den Blick auf Jesus hat, wer den Blick auf die Ewigkeit hat, der fängt auch an, in seinem Leben Entscheidungen so zu treffen, im Blick auf das. Man hat auch in der Forschung, in der Psychologie, dann auch in der Neurowissenschaft Verschiedenes herausgefunden. Selbstdisziplin ist primär zielorientiert. Menschen, die klare Ziele haben, die in ihnen tief verankert sind, aus dem heraus haben sie mehr Disziplin. Denn wenn sie eine tiefe Überzeugung haben, dann sind auch ihre Werte stimmen mit dem überein. Und da geht es um intrinsische und extrinsische Motivation. Also intrinsisch heisst aus mir raus, extrinsisch jemand anderes trägt das an mich an. Und man hat herausgefunden, dass eigentlich nur die von innen kommt, die Motivation zielgerichtet ist. Weil wenn eine Motivation auf außen kommt und die hört auf, passiert nichts mehr. Dann hat die Hirnforschung herausgefunden, dass der präfrontale Kortex, den haben wir da vorne im Hirn, das ist sozusagen der CEO von unserem Gehirn, die Entscheidungszentrale und so weiter, ein zielgerichtetes Denken aktiviert die Zentren im Gehirn, die Selbstkontrolle stärken. Denn wenn du klare Ziele hast, nach denen lebst, wird das Dopaminsystem läuft dann an. Du wirst sogar intern belohnt durch Dopamin, das ausgeschüttet wird. Und das fühlt sich gut und schön an. Scheinbar. Ja? Kognitive Ressourcen. Wer weiß, warum er etwas macht, wenn das klar ist, hat er auch Energie für das Wie. Jetzt kann jemand sagen, ja, das stimmt alles gut, aber ich habe ADHS. Bei mir funktioniert das eben nicht. ADHS heisst Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätssyndrom. Den Titel halte ich einerseits für ein bisschen falsch, weil das Problem ist nicht Aufmerksamkeitsdefizit, sondern die Leute haben 360 Grad Aufmerksamkeit. Das Problem ist, sie können es fokussieren auf den Punkt. Wenn das Vögel draussen oder der läutet oder das Baby brüllt oder das ist, bekommt man alles mit in der Schule, was die in der hinteren Reihe machen und so weiter. Und wenn irgendwie alles kommt man mit über. Das Problem ist, können fokussieren. Wenn man es dann mal geschafft hat, zu fokussieren, vergisst man dann dafür alles andere. Schwarz-Weiß. Sie haben eigentlich ein Fokusdefizit. Dort ist der Punkt. Aber meiner Meinung nach funktioniert es bei ADHS genau gleich. Sie brauchen einfach noch ein bisschen mehr von dem. Vielleicht noch ein bisschen stärkere Vision. Vielleicht noch ein bisschen überzeugtere Wertehaltung. Weil es braucht einfach mehr. Aber ich glaube, es geht etwa gleich. Wie wird das gestärkt, wenn ich weiss, warum? Wenn meine Vision klar ist, dann werden auch meine Werte klar. Und wenn die Werte klar sind, dort kann mein Wille folgen. Der Wille kommt nachher. Entscheidungen, klar, man trifft Entscheidungen. Aber der Wille kommt nachher, wenn die Vision klar ist, warum ist klar und die Werte sind klar. Ich komme nicht mehr weiter, kannst du eins schalten? Ah, mal, jetzt geht es wieder. Genau. Der Olympionik, der starb vielleicht früher auf, weil er Gold vor Augen hat. Der Christ lebt diszipliniert, weil er Christus vor Augen hat. Und wenn du die Überzeugung hast und Krisen erlebst, bleibst du gleich dabei. Die Überzeugung fürs Ziel, das bewirkt Ausdauer. Ich möchte noch einen Aspekt erwähnen, und zwar Gemeinschaft. Wir sind jetzt hier eine Gemeinschaft. Als Viva Kirche Liestal sind wir eine Gemeinschaft. Und in der Gemeinschaft, wenn man ein gemeinsames Ziel hat, ein gemeinsames Ziel verfolgt, hilft das. Wir können einander anspornen. Wir können einander ermutigen. Wir können miteinander darüber reden und das kann uns helfen, weiterzukommen. Eine Kirche, eine Gemeinde ist ein optimales Gefäß für persönliches Wachstum und für Reife. Gerade in unserem Zeitalter vom Individualismus, von KI, von Einsamkeit, von weiss nicht wie viel Prozent Bildschirmzeit am Tag, wo man nicht mehr echten Menschen begegnet, ist eigentlich Gemeinde und Kirche eine absolut geniale Alternative. Jetzt büge ich in Schluss ein und schaue dir mal den Titel an. Die paradoxe Leichtigkeit der Disziplin. Vielleicht schaut ihr jetzt gerade ein bisschen ungläubig, aber das ist Ein cooler, wichtiger Punkt. Äußerlich sieht Disziplin nach Anstrengung aus, innerlich wird sie leicht. Wenn das Ziel klar ist und wertvoll genug ist. Jesus sagt, mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Wenn du ein leidenschaftlicher Pianist bist, wirst du Klavier spielen. Mir müsste man ziemlich deutlich das sagen und mich zwingen, dass ich das machen würde. Aber ein leidenschaftlicher Pianist spielt, weil es ihm gefällt, der macht das. Ein Wissenschaftler, der von seinem Gebiet gepackt ist, der denkt darüber nach, steckt Zeit, Energie, Kraft, Geld, Kapazität in seine Forschung, um das zu erreichen. Wenn du als Kind von Gott, von Jesus erfasst bist, wirst du für ihn brennen. Und man muss dich fast zwingen, das nicht zu machen. Drum, echte Disziplin ist Leidenschaft für ein Ziel. Echte Disziplin ist nicht Zähne zusammenbeissen, sich anstrengen müssen, vielleicht einmal, aber das ist nicht das Grundprinzip. Wenn für dich Disziplin gar nicht leicht ist, dann musst du nicht einfach dich mehr anstrengen, sagen, ich sollte mehr und so weiter, sondern werd dir bewusst über deine Ziele. Was sind deine Werte? Was ist deine Überzeugung? Füttere deinen Glauben. Füttere deine Überzeugung mit gutem, gesundem Essen. Und das ist der letzte Satz. Der zweitletzte. Ist Christus das Ziel, wird Verzicht zur Investition und das Leben wird zum Vorgeschmack auf die Herrlichkeit. Und damit verbunden ist meine Frage, hast du etwas, für das du lebst und hast du etwas, für das du wirst sterben?